Radio 1. Hörbar Rust.
Herzlich willkommen zur Hörbar Rust. Vielleicht hören Sie uns jetzt gerade über Radio 1 als Radiosendung oder Sie hören uns über die ARD Audiothek als Podcast oder über YouTube oder andere Podcast-Plattformen. Falls Sie diese Sendung, diese Gespräche, diese Interviews häufiger gehört haben, uns gibt es schon 21 Jahre, also es gibt viel Geschichte, dann möchte ich Ihnen sagen, normalerweise fühle ich mich ziemlich sicher mit meinen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern. Sicher im Sinne von, ja, was soll denn da schon schief gehen? Heute ist es ein bisschen anders, obwohl mein Gegenüber mir glaubwürdig signalisiert, komm, das kriegen wir hin.
Radio 1. Hörbar Rust.
Identität ist ja ein großes Wort. Kultur gibt uns Identität. Sprache, Essen, Kunst, Tradition. Fällt Ihnen noch etwas ein? Ach ja, Fußball. Für viele Menschen weltweit ist dieser Sport identitätsstiftend. Der Verein ist die Familie, die Mannschaft ein Katapult Richtung Freude oder Schmerz. Und apropos Schmerz, da sind wir bei Hertha BSC. Dieser Fußballverein, einer von zwei Bundesliga-Clubs der Hauptstadt, dürfte auch allen Nichtkundigen ein Begriff sein. Roundabout 45.000 Mitglieder gibt es momentan und einen verhältnismäßig neuen Präsidenten. Nicht mal ein Jahr ist er jetzt im Amt und er ist angetreten, um die alte Dame Hertha zu renovieren, wiederzubeleben, zu stabilisieren, um ihr zum Erfolg zu verhelfen. Kai Bernstein, Jahrgang 1980, meint es ernst. Mehr als zwei Drittel seines Lebens hat er seinem Verein bislang verschrieben. Sein Herzblut, seine Zeit, seine Stimme. Früher stand er in der Fankurve, er sang, brüllte und choreografierte. Irgendwann gründete er ein eigenes Unternehmen und stellte sich, für viele überraschend, 2022 als Präsident zur Wahl. Ehrenamtlich übrigens. Kein Funktionär also, kein ehemaliger Spieler, sondern einer von unten, aus der Kurve. Herzlich willkommen, Kai Bernstein.
So, und selbst ja auch Radioprofi. Du hast ja recht lange beim Radio auch gearbeitet, wenn auch dann im Veranstaltungsbereich, aber du weißt, wie das läuft. Herzlich willkommen.
Freue mich, hier zu sein. Hallo.
Wenn jemand von Hertha jemandem vom RBB gegenübersteht, dann kann das ja so sein, dass der eine dem anderen sagt, noch diese Frage noch einmal stellst, dann hau ich dir eine. Das wird hoffentlich heute nicht passieren.
Es wird mit Sicherheit nicht dazu kommen. Wir sitzen viel zu weit weg und ich glaube, wir haben hier auch nicht die Emotionalität drin, unter dem das damals passiert ist, sondern wir haben ja einen schönen Nachmittag, wir haben einen blauen Himmel, uns geht's total gut und wir sind total tiefenentspannt.
Ja, ja, tiefenentspannt schon. Es ist nämlich nicht Sonntag, es ist Donnerstag, Gründonnerstag. Und das bedeutet, dass ein Spiel, das noch aussteht, in dem Moment, wenn die Sendung ausgestrahlt wird, schon hinter uns liegt, weil wir in Echtzeit nicht wissen, oh, wie wird das laufen gegen Leipzig?
Genau.
Wie wird denn das laufen gegen Leipzig?
Ich habe keine Glaskugel. Ich habe natürlich Wünsche und Erwartungen an das Auftreten der Mannschaft, an die Kulisse, an das große Ganze und hoffe, dass die positiven Eindrücke aus Freiburg wieder auf dem Platz zu sehen sind. Versuche aber meine Erwartung dann immer wieder zu drosseln, weil wenn man eine zu hohe Erwartung hat, kann man auch sehr oft enttäuscht werden. Mhm. Und wir bei Hertha haben in den letzten Jahren zu viele Enttäuschungen produziert, weil wir die Erwartungen nie erfüllt haben. Also haben wir ein Problem mit unserer Erwartung und mit der Kommunikation darum, wo stehen wir, was können und wollen wir erreichen und was sind wir imstande zu erreichen. Und für Samstag gilt es zu zeigen, dass wir uns weiterhin gegen den Abstieg stemmen mit allem, was wir haben. Dass die Jungs auf dem Rasen alles dafür geben und die Zuschauer am Ende honorieren, egal welches Ergebnis, die haben alles gegeben.
Ja, also wenn Sie jetzt zu den Leuten gehören, die nicht so viel Ahnung oder gar keine Ahnung oder auch gar kein Interesse an Fußball haben, ich will versprechen, dass ich das hinkriege, dass das hier so ein Hybrid wird, sowohl für diejenigen, die wissen und kennen, als auch für diejenigen, die eben nicht wissen und nicht kennen, zu denen ich mich auch zähle. Ich habe in den letzten 3 Tagen ganz viel gelesen und auch ganz viel wieder vergessen. Ich hatte einen ganz tollen Freund, der mir so ein bisschen auf die Sprünge geholfen hat. Sorry, auch das werde ich wahrscheinlich zum größten Teil wieder vergessen haben, was er mir Schlaues gesagt hat. Aber ich habe mich so ein bisschen eingelesen und es kommt mir eher vor wie so eine Serie. Also es kommt mir vor wie eine sehr komische Serie mit vielen dramatischen Wendungen. Es fehlen so ein bisschen die Frauen als Akteure, aber ansonsten ist es so viel, was man theoretisch auch verfilmen könnte, wo man so sagt, ah, das wäre was für den Titel oder so, wie so eine Gesellschaftssatire fast. Ich möchte Härte damit überhaupt gar nicht beleidigen, wirklich, das sage ich von vornherein. Ich sage es als jemand, der drauf guckt und sich gar kein vollständiges Bild machen kann. Und ich hoffe, dass du da freundlich hin und wieder eingreifst, einlenkst und mir Sachen erklärst, die ich möglicherweise falsch wiedergebe.
Versuche ich gerne.
Okay. Erstmal vielleicht für dich und deine Aufgabe, die du hast. Du bist noch nicht mal ein Jahr Präsident. Du hast gerade eben gesagt, das Gespräch unemotional. Dabei bist du ja eigentlich als der gekommen, der ob seiner Emotionalität und ob seines Involviertseins die Sache mal ganz anders aufzieht. Was bist du für ein Präsident und was muss ein Präsident für einen Fußballverein eigentlich darstellen?
Ich glaube, es liegt auch ein Stück weit an der Zeit, in der sich der Verein aktuell befindet. Also was muss so ein Präsident mitbringen? Was muss er für Erfahrungen haben? Was muss er für Qualitäten haben? Das liegt auch ein bisschen daran, in welcher Situation befindet sich der Verein? Und zur Wahrheit gehört ja auch dazu, dass ich nicht Präsident geworden wäre, wenn in dem Verein alles richtig gelaufen wäre. Sondern die Mitglieder haben gesagt, wir brauchen einen Kurswechsel und wir brauchen einen anderen Umgang mit diesem Verein. Und dafür haben sie mir das Vertrauen ausgesprochen. Und deswegen, wenn in der Vergangenheit nicht so viele Fehler gemacht worden wären oder nicht so viele Fehleinschätzungen, die dann zu Fehlern geführt haben, wäre ich gar nicht da. Somit bin ich so ein bisschen auch ein Stück weit die Demokratisierung. Das war bei Hertha in den letzten Jahren auch oft ein Problem. Wie basisdemokratisch hat denn dieser Verein funktioniert oder auch eben nicht? Und die Fans und die Mitglieder haben schon die Hoffnung, dass dieser Verein dadurch auch wieder ein Stück mehr Verein wird, in dem da vorne einer steht, der das glaubwürdig vermittelt, mit Blick auf Kommunikation, mit Blick auf Erwartungen, Erwartungsmanagement, den Leuten zu sagen, wenn ihr immer wieder die Erwartung habt, selbst wenn es gegen Mainz, gegen Freiburg oder gegen Gladbach ist, ins Stadion zu gehen und sagen, wir müssen heute gewinnen, dann kann ich sagen, die Zeit ist vorbei, wenn wir jetzt dahin gehen, dann müssen wir ein gutes Spiel erwarten und wir müssen uns diese Position der Erwartung erstmal wieder erarbeiten. Und von daher ist es die Frage, was will dieser Verein und wo will er hin und wo kann der Präsident dann helfen?
Ich musste gerade an Robert Habeck denken, wirklich nur aus dem Kontext heraus, dass er für mich einer der ersten Politiker war, die, egal ob ich mich nun mit seiner Politik identifiziere oder alles richtig oder falsch finde, was er macht, aber der, obwohl er auch um seine Außenwirkung natürlich weiß und Profi ist, doch bestimmte Dinge sehr klar angesprochen hat. Also so habe ich es zumindest vorher von Politikern und Politikerinnen noch nicht gehört. Und dazu gehört eben auch, und dabei ertappe ich mich auch, dass ich das erstmal, ne, das ist so ein Frosch, den man schlucken, eine Kröte, die man schlucken muss, so heißt es, dass er auch Sachen benennt, die sonst immer sehr geschönt kommuniziert werden. Also dass man einen Zustand eben nicht mit Zucker überzieht, sondern klar benennt und dann eben auch sagt, hier, er müsste es auch die nächsten 2 Jahre wahrscheinlich nicht erwarten, weil, siehst du dich da skizziert, hast du das Gefühl, dass es bei dir ähnlich ist, dass du auch mit drastischen Wahrheiten um die Ecke kommen musst?
Ich sehe zumindest Parallelitäten, weil mein Ursprung oder meine Herkunft aus dem Fandasein der Ultrabewegung auch eine gewisse Parallelität zu der grünen politischen Bewegung hat. Aus dem Ursprung der Grünen gegen die Atomkraft und mehr in die politische Mitte und die Ultras aus ihrem Entstehen natürlich auch ein bisschen das Korrektiv in dem ganzen Fußballspiel zu sein, haben die Ultras sich ja auch weiterentwickelt. Und für mich ist es sozusagen nur logisch, dass natürlich aus der Fanszene immer wieder auch Leute rausbrechen und einen anderen Lebensziel hinterherlaufen oder sich die Prioritäten verschieben. Aber es gibt gewisse Parallelitäten zwischen der grünen Bewegung, der Ultrabewegung, dem, welche Grünvertreter damals noch protestiert haben und jetzt in Amt und Würden sind und dasselbe auch in der Ultraszene. Von daher, glaube ich, haben wir beide eher die Auffassung, ein bisschen mehr die Frage der Verantwortung und der Ehrlichkeit nach vorne zu stellen und nicht die des Machterhaltes und des Egos. Und für mich ist das die Frage im Fußball, geht es um Macht oder geht es um Verantwortung? Und wenn ich den Fußball sehe, mit der Identität und mit all seinen Facetten der Begeisterung und der Emotion, hätte der Fußball so eine unglaubliche Kraft, diese Welt zu verändern, wenn er sich auf seine Verantwortung konzentrieren würde.
Hat er ja. Der Fußball verändert die Welt. Die Frage ist, ob er es bestmöglich tut oder ob es nicht auch anders ging. Also auch das, wie gesagt, sage ich von außen irgendwie draufschauend. Wir fangen jetzt mal an mit deiner Musik. Du hast darum gebeten, dass wir möglichst viele Live-Versionen der Songs raussuchen, die du uns geschickt hast. Hoffentlich ist das alles gut gelaufen. I'm Gonna Be. Damit geht es los. The Proclaimers. Da hast du uns das Stichwort gegeben, 40. Geburtstag. Das ist jetzt 2 Jahre her.
Gefühlt 4 Jahre, weil so ein Fußballjahr fühlt sich an wie 2,5 oder 3 Jahre. Mhm. Also an Dichte, an Dingen, die da passieren, an Spielen, die man erlebt, an Meetings, die man macht, an Leuten, die man kennenlernt, an Menschen, die man treffen muss. Also die Alterungszeit, also manche sagen schon, wenn man sich Bilder von mir im Sommer anguckt und jetzt, Mensch, der ist ganz schön gealtert, in nicht mal einem Jahr, weil es natürlich auch anstrengend ist. Aber der 40. Geburtstag ist gar nicht so lange her und das war ein ganz, 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 ganz fantastischer, toller Tag mit ganz vielen Menschen, Freunden bei uns auf der Anlage. Und das Lied war sozusagen das Feuerwerksintro zum Geburtstagsfeuerwerk und damit immer in den Kopf sich einbrennend. When I wake up, well, I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah, I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well, I know I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I haver, yeah, I know I'm gonna be the man who's havering to you. But I would walk 500.
Kai Bernstein ist heute hier zu Gast. Er ist Kommunikationsexperte, er ist Eventmanager und er ist Präsident von Hertha BSC. Da denkt man natürlich so, Präsident, der hat das größte, schönste, hellste Büro. Und, ach nee, ich habe jetzt in ABB-Dimensionen gedacht, warte mal, Parkett aus, was war das? Egal, es ist gar nicht so, dass der Präsident da automatisch auch auf der Anlage, wie du es nennst, ein Büro hat. Das hast du dir so gewünscht und du hast ein Büro, weil du das Gefühl hast, dass du da präsent sein musst und nicht nur einmal pro Woche auftauchst, oder was war der Grund?
Das war schon der Grund, also A, weil ich denke, dass wir einen Kulturwandel brauchen in dem Verein, / Unternehmen, weil es dann ja schon nochmal ein riesengroßer Spagat ist. Wie zeichnet man das Bild Hertha BSC? Das gibt den e.V., es gibt die KGA, es gibt die Akademie und es gibt ganz, 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 ganz viel. Und wenn man aber der Auffassung ist, dass wir einen Kulturwandel brauchen, dann geht der nur mit Vorleben und mit Überzeugung und mit Mitnahme und deswegen auch mit einer, ich bin mittendrin und ich bin da und ich natürlich auch in einer Zeit, die sehr wild und sehr aufregend ist, natürlich auch den Leuten Halt, Kraft und Zuhören, Vertrauen aufbauen, weil ohne das Vertrauen ist Zusammenarbeit im produktiven Sinn schwer möglich.
Ja, da sprichst du auch wieder wie ein Politiker, aber du musst es ja so sagen, es geht ja. Also ne, diese Schlagworte, die sind ja auch mit Inhalt zu füllen. Mut, Macht, Vertrauen, Verantwortung, das sind wichtige Begriffe. Und wenn man sich vergegenwärtigt, welche Macht der Fußball hat, sowohl emotional als auch wirtschaftlich weltweit. Mhm. Für mich ist es nicht nachvollziehbar. Ich versuche das, also ich fühle nun auch Fußball nicht, deswegen ist das, kann man das wahrscheinlich überhaupt gar nicht im Ansatz vergleichen. Es ist vielleicht wie ich jemandem versuche zu erklären, warum Musik schön ist und der sagt, ja, klar, ist mal ganz schön, aber ich fühle das nicht. Nichtsdestotrotz, es ist ja mehr als nur Sport. Es sind ja auch irre Beträge, die da einfach, es sind Weltmeisterschaften, die vergeben werden. Es ist unglaublich viel Politik, obwohl immer gesagt wird, das ist Sport, es soll keine Politik sein und ist es doch. Wir werden das natürlich auch alles, diese ganzen Themen nicht mal im Ansatz hier erklären oder auch nur streifen können. Du sitzt ja auch hier, um als mir, als Kai bekannt zu werden und hoffentlich auch den Hörerinnen und Hörern. Und Genau aus diesem Grund steigen wir jetzt ein, direkt hin in den Kreissaal, nein, aber ganz an den Anfang deines Lebens. So,
aber Kreissaal ist ein super Stichwort.
Aha, warum?
Weil, wenn wir über Emotionalität sprechen, und ich kann verstehen, wenn man keine Bindung zum Fußball hat, aber für mich gibt es nichts Vergleichbares auf dieser Welt, wo sich fremde Menschen natürlich mit der Einstellung, natürlich mit der Begeisterung für dieselbe Sache, nämlich die Mannschaft und den Verein, aber wildfremde Menschen sich bei einem Tor, bei einem Ereignis, was sie glücklich macht, in den Armen liegen. Also das hat man nicht mal im Kreissaal, obwohl es auch der glücklichste und wahrhaftigste Moment ist. Aber im Fußballstadion hast du diesen Moment Wochenende für Wochenende, wo sich wildfremde Menschen in den Arm fallen, weil sie glückselig sind.
Ich sag jetzt ein bisschen ketzerisch, und es kommt auch vor, dass sich wildfremde Menschen auf die Fresse hauen, weil irgendein Tor gefallen ist. Also ich meine, das weißt du ja auch. Es ist jetzt natürlich, es hat diese Seite. Es schafft sofort Verbindungen und es schafft sofort Feindseligkeiten von Leuten, die sich gar nicht kennen und eben krankenhausreif schlagen. Aber das hast du nie gemacht. Das habe ich jedenfalls gelesen. Du hast gesagt,
mir wurde mal die Nase gebrochen, aber mehr nicht.
Hast du das richten lassen? Entschuldige, dass ich frage.
Nein, deshalb ist sie immer noch schief.
Ein bisschen. Ja. Das sagt die Frau mit der größten Nase, komm.
Ich kann damit leben.
Und hast du einen Moment überlegt, ob du dich wehrst, ob du zurückschlägst? Oder war das eine Übermacht? Wäre es gar nicht in Frage gekommen?
Nee, in dem Fall ging es einfach viel zu schnell, weil der Kollege mir eine Flasche ins Gesicht gezimmert hat und danach weggerannt ist. Also dem jetzt hinterher zu rennen, hätte nicht so viel Sinn gemacht. Aber ich wurde schon so erzogen, Gewalt eher zu dem aus dem Weg zu gehen. Von daher war das für mich keine Option sozusagen.
Und dann im Zweifel die zweite Wange hinzuhalten? Oder, weil das eine ist ja auch zu sagen, hier, bitte zettel nichts an und versuch Gewalt aus dem Weg zu gehen. Wenn du mit ihr konfrontiert wirst, kann das ja auch bedeuten, dass du sagst, ja, aber schon, Junge, da musst du dich aber schon wehren können.
Natürlich, aber dann ist die Frage, wofür? Und dann geht es eher um die Familie, ums Leben, um Freunde. Und dafür ist man dann, glaube ich, gern bereit, sich vor denjenigen zu stellen. Aber in dem Fall war es das nicht wert.
Mit welchem Wertekonstrukt bist du noch groß geworden, noch erzogen worden?
Nein, schon noch mit dem Wertekonstrukt des Miteinanders. Also wir hatten noch den Sobotnik, wir hatten noch das gemeinsame Aufräumen der Grüngartenanlage, wir hatten noch einen Schulgarten, wir hatten...
Warte mal, langsam. Ihr hattet einen Garten, in dem ihr auch Gemüse angepflanzt habt und da seid ihr dann... Erzähl.
Nee, wir hatten einen Schulgarten. Also bei uns neben dem Schulgarten an sich und neben dem, dass ich auch noch samstags in die Schule gegangen bin oder in einem Elfgeschoss an Marzahn groß geworden bin, wo es ein, wie nennt man diesen Raum? Es war ein Aufenthaltsraum für alle Hausbewohner. Also man ist dann schon sozusagen in der Hausgemeinschaft zusammengekommen und hat sich ausgetauscht im Nachbarhaus. War die Mathelehrerin, da konnte man über den Durchgang rübergehen. Auf dem Hinterhof konnte man den ganzen Nachmittag Fußball spielen. Und im Keller konnte man schön Verstecke spielen. Von daher bin ich behütet aufgewachsen und bin in einem Umfeld in Marzahn aufgewachsen, was selbst gerade am Entstehen war. Also als wir da 89, 88 hingezogen sind, waren noch nicht mal die Sparkasse und die Kaufhalle fertig, sondern das war alles im Entstehen. Von daher...
Du kommst gebürtig aus Marienberg.
Genau.
Dort der Bezirk Karl-Marx-Stadt, DDR. Ist
genau.
Das richtig? So. Und dann, also man muss sagen, Marienberg, das ist näher an Prag als an Berlin.
Ja.
Ne? Das ist recht nah an der tschechischen Grenze. Bist, glaube ich, die ersten Jahre in Dresden aufgewachsen. Und dann, warum ist die Familie dann nach Berlin gezogen?
Weil mein Vater beim Zoll gearbeitet hat und durch die Umstrukturierung des Landes sozusagen die Grenze gar nicht mehr so gebraucht wurde, er nach Berlin versetzt wurde und wir dann nach Berlin mitgegangen sind. Und er hier in Berlin einen Job hat und jobbedingt wir Dresden verlassen haben, obwohl wir in Dresden eine riesengroße Familie waren. Also waren, sind 25 Cousins und Cousinen.
Wow.
Meine Mama war das 9. Kind. Die andere Oma, Opa waren in Radebeul, also aufgewachsen auch ganz oft im Karl-May-Museum. Darf man heute noch Karl-May-Museum? Ja, ich war ganz
oft
im
Museum.
Darf man noch Museum sagen? Ich war ganz oft im Karl-May-Museum. Ich war ganz oft in den Wäldern spielen.
Das sind die ersten 8 Jahre deines Lebens.
Genau.
dann muss das ein ziemlicher Kulturschock gewesen sein, kann ich mir vorstellen, weil ja nun auch, mal abgesehen von den Plattenbauten, die ja imposant genug sind, was man als Kind nicht wertend wahrnimmt, sondern einfach nur groß, ne? Und du sagst, es war alles noch am Entstehen. Baustelle kann natürlich auch spannend sein, aber ist ein Kontrast zu in den Wäldern spielen.
Total, aber auch in Dresden haben wir im Elfgeschosser gewohnt, direkt am Hauptbahnhof, direkt gegenüber von der Uni. Von daher war der Elfgeschosser immer okay. Da. Da war das Unterschied, in dem Elfgeschosser hatten wir ein Badezimmer, ein Fenster. Man konnte aus der Badewanne sozusagen noch ein bisschen rausgucken. Das war dann.
War das auch im Elf? Also wie hoch habt ihr gewohnt?
Im vierten. Immer im vierten gewohnt, komischerweise. aber das war nicht so der, also es war, glaube ich, eher die Umstellung war die Sprache. Also da ist man so als kleiner Junge in die Schule gegangen und dann wurdest du erstmal gehänselt, weil du anders gesprochen hast. Und dann war es die Sprache, dann warst du selbst ja ein kleines Kind, was erstmal mit den neuen Schülern, mit den neuen Lehrern, ich wurde noch in Dresden eingeschult und dann nach einem halben Jahr sind wir umgezogen. Sprich, die ganzen Klassenverbunde, die sich dann ja schaffen, da wurdest du wieder rausgerissen und wurdest woanders wieder reingeworfen. Und das war eher aufregend und natürlich dann so ein bisschen allein auf die Familie gestellt. Also während man in Dresden immer wieder mal zur Oma, mal zur Tante, immer wieder diesen großen Familienverbund hatte, waren wir die Einzigen, die das Tal verlassen haben. Und dann waren wir in Berlin mehr oder weniger erstmal alleine.
Und dann auch noch in einer Zeit, in der bestimmte Gewissheiten wegbrechen und so ein Halt auch wegbricht, dadurch, dass sich das Land auflöst.
Das haben wir ja gar nicht so wahrgenommen. Und komischerweise haben Eltern die Eigenschaft, dann nicht so tief darüber zu sprechen mit ihren Kindern. Also unsere Eltern haben ihre Ängste und ihre Sorgen mit uns gar nicht thematisiert, sondern die haben natürlich versucht, das behütet dastehen zu lassen. Gleichwohl ich jetzt das erste Mal so ein bisschen in der Pandemie verstanden habe, was es denn mit meinen Eltern damals gemacht haben musste, wenn sozusagen dein bisheriges Leben dir einfach sozusagen entzogen wird, weil du es nicht mehr machen kannst. Und das war ja in der Pandemie ganz am Anfang mit der Ungewissheit, mit der Quarantäne, mit der, wir sind jetzt so ein bisschen auf uns und halten mal die Welt so ein bisschen an. Mhm. Und da habe ich zum ersten Mal so ein bisschen reflektiert, okay, da gibt es ja eine gewisse Analogie zu dieser Wendezeit. Und meine Eltern waren dann in dem ähnlichen Alter. Aber es muss für die Generation, die dann sozusagen den Boden unter den Füßen verliert, echt schwer gewesen sein. Aber sie haben es nicht mit uns thematisiert. Wir haben es nicht mitbekommen. Wir haben die Probleme nicht mitbekommen. Sondern für uns war das toll, du konntest mit dem Begrüßungsgeld in die Müllerstraße fahren, dir ein Telespiel und eine Bravo kaufen.
So wie du es formulierst, hast du sie aber auch bis heute nicht darauf angesprochen.
Doch, habe ich probiert.
Aber da so merkst du sie weichen aus oder haben sie einen Haken hintergemacht? Oder?
Ich glaube, sie haben für sich dann einen Haken dahinter gemacht und haben damit abgeschlossen. Ich habe es natürlich probiert, das ein bisschen aufzubrechen, aber das liegt, glaube ich, dann auch an der Prägung meiner Eltern und an ihren Elternhäusern, dass da Reden und Austausch nicht so an der Tagesordnung waren, sondern so eine Familie mit 9 Kindern und eigentlich waren es 12, 3 haben es bei der Geburt nicht geschafft, war halt sozusagen Fließbandproduktion und die Kinder, der Opa war Bürgermeister und hatte viel zu tun und alles hat die Oma gemacht und da war jetzt nicht viel mit Liebe, da war jetzt nicht viel mit Kommunikation, geht gar nicht in der Zeit, sondern die Oma hat dann noch versucht beim Fleischer zu arbeiten und danach zu arbeiten und alles irgendwie für die Familie zu machen, aber natürlich waren die Kinder auf sich selbst gestellt, mehr oder weniger. Und dann ist die Frage, natürlich haben meine Eltern den Wunsch gehabt, das mit uns anders zu machen und uns anders, andere Werte zu vermitteln und miteinander zu vermitteln. Und das ist alles fein. Also ich bin ihnen dankbar, obwohl es bestimmt auch echt schwer war an gewissen Momenten, wo sie überfordert waren, weil sie jetzt nicht wussten, oh Gott, wie gehen wir denn jetzt mit der rebellischen Art auf einmal um oder wie gehen wir denn mit der Schwester um, die mit 16 ausziehen will oder. Also es war herausfordernd.
Du hast eine jüngere Schwester und eine ältere Schwester.
Ja,
du bist der Sandwich Boy.
Und dann noch eine Jungfrau.
Was heißt das?
Ach, ein Stück weit sensibel sein, ein Stück weit... Was heißt das genau? Einfühlsam zu sein, sich vielleicht auch zu viele Gedanken zu machen, aber auch hilfsbereit zu sein. Immer, ob es nun von der Schwester oder die kleinen Schwester, so dann eher dieses, du kannst gar nicht Nein sagen, weil du bist hilfsbereit. Aber ob das jetzt mit dem Sandwich-Faktor, das ist natürlich ein Punkt, der vielleicht würden jetzt Psychologen oder Jakob Hein sagen, ich will, habe ganz viel Antrieb von dem, was ich mache, weil ich es meinem Papa beweisen will, weil ich sozusagen der Junge in der Mitte war, der aber nie den Ansprüchen gerecht war und deswegen befeuert das meinen inneren zweiten Kai, der da zeigen will, dass er was aus sich macht, vielleicht.
Vielleicht. Interessant, dass du das, was sofort fällt, wenn der Name oder wenn das Wort, wenn die Bezeichnung Jungfrau fällt, nicht gesagt hast, ordentlich oder Hang zum Perfektionismus oder so. Dieses Sensible hast du als erstes genannt und dann erstmal nichts.
Total. Weil ich mich schlecht spiegeln kann, dann müsste man andere Leute fragen, ist er strukturiert, ist er...
Ach komm. Du denkst doch über dich nach. Du weißt doch, wer du bist.
Nee, das glaube ich nicht. Ich weiß, glaube ich nicht, wer ich bin. Ich weiß, wofür ich stehe und ich weiß, was ich mache. Aber wer ich am Ende bin, wird man am Ende sehen.
Was ist denn das Ende? Kommen wir aus dem Satz wieder raus? Ich meine, wir sind ja immer am Entstehen. Wir sind ja, das ist ja auch das Gute und das Schlechte, dass sich alles immer verändert und wir ja auch. Also wir müssen ja nicht so tun, als wären wir die wir vor 5 Jahren waren.
Nee, wir verändern
also
uns
immer. Also insofern, kommst du gut mit dir klar?
Ich komme gut mit mir klar. Ich komme auch gut alleine mit mir klar. Ich komme gut mit meiner Familie klar. Ich komme gut mit mir klar.
Und du hast eine kleine Tochter jetzt, muss man
kleine,
dazu sagen.
Eine kleine, bezaubernde Tochter, die in ein paar Tagen 2 wird und die gibt ganz viel Kraft und ganz viel Energie und das ist ganz wunderbar und fängt aber jetzt an, für mich wahrhaftig zu werden, weil Interaktion möglich ist, weil Kommunikation möglich ist, weil Kuscheln möglich ist, weil so viel möglich ist, die Entwicklungsschritte zu sehen. Und das ist, das war nie bei mir der ausgeprägte Lebenswunsch, ich muss Vater werden, sondern ich habe gesagt, wenn das passiert und wenn das kommt, ist es toll, aber es war nie, ich muss es haben. Von daher ist es jetzt umso schöner, es zu haben.
Ist das ein Song, den du ihr mitgebracht hast?
Ja.
Mein Apfelbäumchen?
Ja.
Dann lass uns den noch jetzt hören, dann passt er doch. Den hätten wir normalerweise etwas später gespielt. Er kommt von jemandem, dessen Musik du am allerliebsten ausschließlich mitgebracht hättest. Oder sagen wir so, der hättest auch 8 Lieder von Reinhard May mitbringen können, hast du gesagt.
Hätte ich auch machen können, ja, weil ich... ist ein wahnsinnig tollen Liedermacher und einen tollen Menschen und einen tollen Berliner. Ein toller Mann, toller Mensch, toller Berliner.
Ich weiß gar nicht, wie ich beginnen soll. So viel Gedanken und mein Herz ist übervoll. So viel Gefühle drängen sich zur selben Zeit. Freude und Demut. Dankbarkeit im Arm der Mutter, die dich schweigend hält, blinzelst du vorsichtig ins Licht der Welt, in deinen ersten Morgen, und ich denk, dies ist mein Kind, welch ein Geschenk.
Kai Bernstein ist heute hier, er ist der Präsident von Hertha BSC. hörbar@radio1.de lautet unsere E-Mail-Adresse, wenn Sie uns schreiben möchten. Reinhard May, als wir eben vor dem Gespräch noch einen Kaffee getrunken haben, hast du begründet, warum du Reinhard May so bewunderst, warum du ihn so magst?
Ich finde, die Art und Weise, wie er Texte schreibt, wie er sie komponiert, wie er sie dann handgemacht vorführt, ohne großes Pamborium, sondern er hat die Möglichkeit, sich in einen Saal zu setzen, die Stimmung aufzusagen und einfach da zu sein mit seinen Texten und mit seiner Stimme und mit seiner Gitarre. Und er hat eine ganz große Gabe, zeitlich unabhängig, weil ich finde, ob wir uns die Songs vor 20 Jahren angehört haben, vor 10 Jahren oder von heute, sie sind aktueller denn je. Und das ist für mich Kulturgut, par excellence, und er hat viel mit dieser Stadt zu tun, er ist Berliner und mich hat er sehr geprägt mit seiner Art, Dinge anzugehen, auch mit ein bisschen rebellieren, auch dagegen zu sein, und ob das jetzt der Rasenmäher ist oder ob es die Verwaltung ist, also er hat relativ viel aufs Korn genommen oder hat sich nicht gescheut, gewisse Kritik, aber auch charmant und augenzwinkernd zu formulieren. Und das finde ich wahnsinnig toll. Und ich würde mir eigentlich wünschen, haben wir vor uns auch gesagt, lass doch mal Sido eine Platte von Reinhard May neu aufsetzen und mal sehen, ob wir die Jugend dadurch nicht ein bisschen positiver gedreht bekommen.
Ja? Wenn du mich gedacht, dass wir dir gerne ein kleines Ostergeschenk machen würden.
Aha. Hallo lieber Kai Bernstein, hier ist Reinhard May. Ich war auch mal bei Bettina Rüst bei Radio 1 und ich habe die Begegnung in schönster Erinnerung. Ich freue mich, dass Sie heute da sind und dass Sie sich ein Lied von mir wünschen. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen und alles Gute für die Hertha. Als Berliner schlägt mein Herz natürlich für Hertha. Und das aus noch einem guten Grund. Meine Mutter hieß auch Hertha. Frohe Ostern!
Nett, ne?
Ja, fast eine Träne. Nett, weil die Mutter ist ja auch mit ihm übers Tempelhofer Feld. Und ja, schön.
Wie, was?
Es gibt einen Song, wo er schon nach der Nachkriegszeit von seiner Mutter singt, erzählt. Mhm. Aber dass sie jetzt Hertha heißt, war mir nicht bewusst. Toll.
So.
Emotional.
Da sind wir. Here we go. Und jetzt werde ich emotional, weil ich eigentlich gehofft habe, dass ich um dieses Lied irgendwie herumkomme, aber nach 21 Jahren packt es mich, trifft es mich, spielen wir es, denn es ist dein Wunsch. Life is Life von Opus. Möchtest du uns noch ein Stichwort dazu geben?
Der Name ist Programm, deswegen ja auch Life, Life. Deswegen glaube ich auch meine Faszination zum Fußball, weil ich eine riesengroße Begeisterungsfähigkeit habe für ein ganzes Stadion singt einen Song, eine ganze Kurve singt ein Lied, ein ganzes Publikum kommt zusammen und wird eins und erzeugt damit eine unglaubliche Energie. Und deswegen vielleicht auch ist dieses Lied meine Brücke in mein Leben, weil das hoch und runter im Wohnzimmer lief, die Mama am Bügelbrett und wir haben getanzt und das war unser Lied der Kindheit zu Hause.
Der BSC-Präsident Kai Bernstein ist heute zu Gast. Das Wort rebellisch fiel schon so 2-3 Mal, aber immer so ein bisschen eingebettet, lag immer noch so ein bisschen auf dem Kissen, ohne dass da eine Geschichte hinterkam. Aber vielleicht könnte die 8. Klasse ein erster Hinweis darauf sein, du bist zweimal in der 8. sitzen geblieben und dann von der Realschule auf die Hauptschule gekommen, was heißen kann, was nichts heißen muss. Aber was denkst du, warum du in der 8., was war das für eine Stimmung in dir? Kannst du dich daran erinnern?
Ja, ich glaube, man kann sogar noch einen Tick weiter vorne anfangen. In der 2. Klasse wurde mir der Pionierausweis und das Halstuch entzogen vor dem Fahnenappell. Man hat gesagt, du bist jetzt kein Jungpionier mehr, geh weg, du bist doof. Das war dann aber nicht so schlimm, weil die DDR ja danach eh obsolet war. Aber da war schon das erste Mal so, jetzt bist du nicht mehr im Kreis dieser Gemeinschaft drin und du bist raus. Von daher könnte man damit anfangen. Und das war, weil der Kaufhalle ein paar Bonbons geklaut hat. Und dann hat der, wie auch immer, dann das entschieden hat, gesagt, okay, du darfst jetzt nicht mehr Pionier sein. Und das war dann so. Und dann zu dem Thema in der Schule war es schon so, dass für mich lange Zeit nicht ganz, ganz, ganz klar war, warum bin ich da überhaupt in der Schule, sondern ich wollte auf dem Fußballplatz. Wenn um 8 Uhr Schulbeginn war, haben wir uns um 7 schon auf dem Sportplatz getroffen, haben vorher eine Stunde Fußball gespielt, dann sind wir in die Schule gegangen und nach der Schule sind wir wieder auf den Fußballplatz gegangen und man hat mehr oder weniger das gemacht, weil die Eltern das wollten. Also ich hatte den Horizont noch nicht zu sagen, ich bin jetzt hier in der Schule um für mich und mein Leben, um meine Familie, um für all das, sondern ich bin dann gegangen, weil man mir das gesagt
hat.
Man musste dahin.
Gehen, genau.
Und da war so viel anderes wichtiger als die Schule.
Jetzt, wo du das sagst, ich spreche hier immer wieder mal mit Leuten, die Glück hatten und durch den richtigen Lehrer, die richtige Lehrerin, durch das richtige Vermitteln möglicherweise einen anderen Zugang auch zu Lernen bekommen haben. Also es gibt ja auch ganz wunderbare Geschichten, dass Kinder einfach sehr früh schon verstanden haben oder nicht verstanden haben, aber neugierig waren und auch irre gerne gelernt haben, wissenshungrig wurden. Ne? Und das hat ja viel damit zu tun, natürlich wie du als Kind bist, aber auch wer dich da möglicherweise führt oder sensibilisiert. Wie schade, dass wir in der Zeit das noch nicht so richtig schnallen. Aber auch bei dir ist, wenn auch verspätet, jemand gekommen, der was in dir entdeckt hat.
Hm. Im Nachhinein würde ich sagen, es lag schon. Ich habe, glaube ich, mit 20 angefangen, mein erstes Buch zu lesen. Also ich habe nie wirklich gern gelesen. Und ich glaube, Lesen ist schon wahnsinnig wichtig im Anregen der Fantasie, im Lernen, im Verstehen. Wenn man nicht wirklich viel liest und sich nur mit den Lehrern oder der Gruppe umgibt, dann ist es eine Frage, ob man sich dann weiterentwickelt. Und von daher war das, glaube ich, also wenn man mir es beigebracht hätte, sozusagen interessante Dinge zu lesen und daran Spaß zu haben, wäre das vielleicht anders gekommen. Auf der anderen Seite bin ich gar nicht, also mache ich niemanden Vorwurf, weil am Ende des Tages das alles ein bisschen länger gedauert hat und vielleicht auch nicht der geradlinige Weg der Erwartungen meiner Eltern war oder des Umfeldes. Aber wenn man meine Mama jetzt fragt, ist sie, glaube ich, schon ganz schön stolz darauf, dass ich den Weg so gegangen bin. Wobei ich immer mit Stolz so ein Problem habe. Ich glaube, sie ist zufrieden. Obwohl, die Mamas sind stolz, doch. Aber ich selber bin halt wenig stolz, weil ich Stolz, das Wort, so negativ behaftet teilweise empfinde.
Ja, wir wissen ja warum, Nationalstolz. Es ist schade, dass sich da noch nicht ein Ersatzwort gebildet hat. Dass man auch sowieso, glaube ich, eher anderen Menschen gegenüber erwähnen würde. Ne? Man ist ja in dem Sinne dieses, ich bin stolz auf mich, ist man das eine. Also ich denke, man kann mit sich zufrieden sein. Sowas ist ja, das klingt immer so, als wäre das so eine 3-, dabei ist es was ganz Tolles.
Es ist Optimum, wenn man mit
es
sich
ist toll.
Zufrieden
ist. Es ist
toll,
es ist wunderbar, das glaube ich auch. Aber man kann, ich finde, wenn man auf andere stolz, ich bin stolz auf dich, dass du das gemacht hast. Ich finde, wenn man sowas hört oder sagt, dann hat man keine Sekunde das Gefühl, dass das in eine komische Richtung geht.
Meine Mama kann,
die darf ruhig stolz sein.
Mama darf stolz sein.
Und worauf ich aber gerade anspielte, das war jetzt gar nicht unbedingt das Buch, das du mit 20 gelesen hast, sondern jemanden, der dich ermutigt haben muss, Schulsprecher zu werden.
Genau, also das war dann schon der Schulwechsel. Also zum einen war es echt furchtbar, die Realschule verlassen zu müssen und auf die Hauptschule zu gehen. Und der erste Tag war wirklich schon, du sitzt in der Straßenbahn und fährst da mit relativ vielen Tränen hin, weil du weißt, du willst da ja eigentlich gar nicht hin. Und das wurde dir immer eingeredet, die Schwestern, Gymnasium, Abitur etc. Das ist jetzt sozusagen der unterste Kaffeesatz. Du bist jetzt sozusagen bei den Schlechtesten angekommen.
Waren deine Eltern sauer?
Sauer, glaube ich, viel mehr über sich, aber dann wiederum viel mehr enttäuscht. Aber
was ein Kind ja, was schlimmer ist, ne? Was man schlechter aushalten kann als sauer sein, oder?
Ja. Und dann war es so, dass man dort aber ganz anders aufgenommen wurde. Und,
in der Hauptschule?
In der Hauptschule, also der Direktor ein anderer Charakter war, die Klassenlehrer einen anderen Charakter hatten, der Physiklehrer. Und da gab es Lehrer, die pädagogisch oder zumindest einfühlsamer wussten, wie sie mit den Charakteren der Jugendlichen umzugehen haben und wie sie sie vielleicht mehr begeistern können, ein bisschen mehr zu machen. Und bei mir hat man das über Verantwortung tragen irgendwie hinbekommen. Ich habe gesagt, du bist jetzt Klassensprecher, dann bist du Schulsprecher. Und über diese Verantwortung habe ich die Kurve bekommen.
Hat sich bis heute nicht so geändert, ne?
Hat sich bis heute nicht geändert. Das ist für mich immer noch die große Frage. Es geht für mich um Verantwortung. Und das ist nach wie vor so. Und das ist dann doch auch dem Elternhaus der Mama geschuldet. Es ist vielleicht dem Sternzeichen geschuldet. Es ist aber auch dem Verhältnis zu diesem Verein geschuldet, weil ich denke, mein Antrieb oder meine Motivation war es ja aufzustehen und sagen, ich stelle mich hier hin und ich traue mir das zu und übermittle den Mitgliedern ein Kann-Angebot, weil ich gesehen habe, dass dieser Verein den Leuten mehr und mehr egal wird. Und wenn ein Verein den Leuten egal wird, dann ist es das Schlimmste, was passieren kann, weil wir dann die Identität verlieren.
Und das ist das, was selbst ich spüre, höre, ich lebe jetzt seit 25 Jahren in Berlin. Wofür Union steht, das weiß ich. Wofür Hertha steht, fühle ich nicht, weiß ich nicht. Und das ist ja auch nicht neu. Du wirst es auf andere Art gespiegelt bekommen oder gesagt bekommen oder spüren oder die Befürchtung haben, dass eben Leute sich entfernen oder nicht mehr so leicht entflammbar sind oder so. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist das ja auch der Punkt, warum du angetreten bist, weil du dem Verein eine Haltung, ich sag's jetzt mit meinen Worten, zurückgeben möchtest. Mhm. Was für eine Art von Haltung das sein kann und woher du die nimmst, besprechen wir gleich, weil wir jetzt erstmal Musik spielen. Ghetto Superstar steht für, ganz kurzes Stichwort.
10. Klasse, Schulabschluss, Klassenbester.
Okay.
Also schon.
Also dann den Realschulabschluss noch gemacht.
Und die Kurve bekommen. Und das war der Song, der in diesem Sommer der Sommerhit war und auf der Abschlussfeier hoch und runter gespielt wurde und damit verbunden ist.
Radio 1. Hörbar Brust.
Kai Bernstein, Präsident von Hertha BSC, sitzt heute hier. Warum ist es eigentlich dieser Verein geworden, wenn du in Marzahn aufgewachsen bist? Läge es auf der Hand, ich habe mir das auch zur Rückversicherung nochmal ganz genau angeschaut. Das ist ja extrem, fast sogar paritätisch verteilt. Also dieser kleine Riss, der da zwischen Union und Hertha verläuft, das kann man sich auch auf einer Karte sehr gut angucken. Es gibt da links noch so eine kleine Parzelle, das ist Potsdam, in einem Meer von Hertha.
Ich hätte jetzt gedacht, du sagst Hohenschönhausen und den BFC Dynamo, aber Potsdam.
Da ist Potsdam noch für Union. Ja, da sind mehr Union-Fans als Hertha-Fans, aber ansonsten ist das eigentlich schon ziemlich klar aufgeteilt. Und bei dir gab es den BFC Dynamo, gab es, glaube ich, ne? Und ja, und Union natürlich, klar.
Also war eine völlig andere Zeit. Also ich glaube, man hatte die Wahl zwischen: die coolen Leute vom Schulhof haben alle die Bomberjacke getragen und die BFC-Nadel getragen, und die ein bisschen dagegen waren, sind zur Union gegangen. Und wenn man sich beide Sachen nicht hat vorstellen können, ist man dann irgendwie auf was anderes ausgewichen. Und bei mir war es eher ein Zufall, dass ein Klassenkamerad, ein Kumpel gesagt hat, ey, Samstag spielen die im Olympiastadion, hast du Bock mitzukommen? Und dann bin ich mitgefahren. Und ich denke, das war mit 14 ist es, ich finde, man hat zwischen 10 und 14 ist so eine Prägungszeit. Und wenn man da diesen Erstkontakt zu einem Fußballverein hat, wo man ein Interesse hat, wo man eine Begeisterung entwickelt, dann ist das ab der Stelle deine Prägung und dein Verein, weil den suchst du dir nicht aus, sondern der wird dir gegeben. Und der wird dir durch so einen Zufall gegeben oder er wird dir klassisch durch den Moment gegeben. Der Vater nimmt den Sohn mit, der Opa nimmt das Enkelkind mit. So ist es im klassischen Sinn. Bei mir war es der Kumpel und dann war es der Verein. Es
und recht auch spät, aber auch recht spät. Also 14 ist das Ende dieser Prägungsphase, wie du sie gerade beschrieben hast. Und du hast ja gesagt, dass du dich schon sehr früh für Fußball begeistert hast. Warst du vorher nie in einem Stadion?
Doch, ich war vorher natürlich auch oft in Dresden im Stadion. Ich war oft zu den Jugendländerspielen Deutschland gegen England im Stadion, aber nie wirklich Bundesliga in Berlin sozusagen. Also ich war vorher nicht beim BFC, nicht bei Union, sondern in Berlin war es dann bei Hertha im Olympiastadion die erste Prägung. Und das war, glaube ich, aber auch vielmehr so ein bisschen die Reise dahin. Also wir sind ja nicht wie heute in die S7 eingestiegen und konnten durchfahren, sondern du bist erstmal bis nach Springfuhl, von Springfuhl bis zum Alexanderplatz, vom Alexanderplatz bis zum Zoologischen Garten und vom Zoologischen Garten dann mit der U-Bahn dorthin. Also es war schon eine kleine, aufregende Reise dorthin. Und dann war das ein relativ großer Abenteuerspielplatz in diesem Stadion. Ganz, ich glaube, 2.500 Zuschauer in dieser riesengroßen Schüssel. Und das war dann aber trotzdem so, dass es mich gepackt hat und gesagt hat, das ist jetzt dein Verein.
Wie geht man denn, wie bist denn du dann nach Hause gegangen? Also wie, ist das so wie verliebt sein, dass man dann plötzlich an fast an nichts anderes mehr denkt? Oder steigert sich das langsam? Oder wenn du jetzt sagst, dass diese Prägung da ist, und es ging ja bei dir dann auch sehr schnell, sehr intensiv los. Oder kam das erst später, diese Intensität, dieses, würdest du es Liebe oder verliebt sein nennen?
Nee, ich würde es eher nennen als Ersatzfamilie, soziale Gemeinschaft. Und im Ostteil der Stadt gab es zu dem Zeitpunkt nicht wirklich mehr viele aktive Jugendclubs, sondern es war sozusagen das soziale Umfeld, was einen aufgefangen hat in dem neuen Freundeskreis, den man gefunden hat, mit dem man sich dann regelmäßig zu Fußballspielen getroffen hat. Sondern es war eher ein Stück weit Familienersatz im Sinne von Auffangen, von Selbstbestätigung, von Ernstnehmen, von Blödsinn machen, Grenzen austesten, all das, was man dann so als Jugendlicher macht.
Wo hast du dich denn freiwillig mit deinen Vorlieben und Interessen mit 14, 15 gesehen? Was hast denn du gedacht, wie dein Leben weitergehen würde?
Mit 14, 15 habe ich schon noch gedacht. Also da lag man schon auch abends im Bett und hat geträumt davon, Fußballprofi zu werden. Landesliga gespielt, relativ okay. Aber also der Traum war größer als die Realität. Das hat sich dann, aber das war ein Traum von so einem kleinen Jungen, der abends mit seinem Fußball im Bett eingeschlafen ist und den morgens mit auf den Bolzplatz genommen hat oder runter auf dem Hof und gegen die Mauer zu schießen. Fußball war schon selber zu spielen, wahnsinnig, hat mich wahnsinnig erfüllt. A, wahrscheinlich im Energielos wären, B, aber auch in der Gemeinschaft von dem, was man, wie man lernt, mit Widerständen umzugehen. Was habe ich gedacht? Ich wollte Fußball spielen und wollte dann, bei Hertha war es dann schon schleichend im Sinne von der Erstkontakt und das hat dann schon so gedauert mit 14, bis die Eltern dann sagten, okay, mit 16 durftest du jetzt auch mal Auswärtsspiele mitmachen und mit 18, 98, 97, glaube ich, war man dann so ganz infiziert. Also es war schon ein Prozess, der, das ist jetzt mein Verein und da will ich 100% rein und nicht von jetzt auf gleich.
Okay. Und 97, 98, du kannst mich anerkennend gleich, du kannst mich so ein bisschen loben durch so einen Blick vielleicht, weiß ich, Aufstieg in die erste Liga. Danke, der Blick, das war gut, das hat mir gut getan, weil sowas wüsste ich natürlich niemals, dass ich so einen Satz sage. Das war aber auch der Beginn, Moment, das war der Beginn der Harlequins, glaube ich, aber davor, habe ich mir ja aufgeschrieben, kam, war ja das Kommando Nudelsuppe noch da. Das natürlich so nicht hieß.
Nee, das hieß natürlich nicht so, aber das war der Fanclub. Also es ist ein ganz normaler Fan-Werdegang. Du gehst in das Stadion, hast eine Gemeinschaft, hast einen Freundeskreis, gründest einen Fanclub oder schließt dich einem Fanclub an. Und dann entscheiden sozusagen die Interessen, ob das Bier trinken ist, ob das Skatspielen ist, ob das Choreografien sind, ob das Fandasein ist. Darüber willst du ein bisschen mehr machen. Und wir haben uns dann schon mit mehreren Fanclubs zusammengeschlossen und haben die Harlequins als Choreografiegruppe gegründet. Also schon ein Zusammenschluss, der vorrangig das Ziel hat, Hertha BSC optisch besser zu unterstützen durch Choreografien.
Also das, wenn ich das noch nachtragen darf, Kommando Nord hieß das, ne? Der erste Fanclub, in dem du warst. Und es gab ja irre viele. Ich habe mir auch so ein paar Gruppen aus diesem Zusammenschluss rausgeschrieben. Und dann kam es zur Gründung der Ultra-Fangruppe, den Harlequins, so. Jetzt dachte ich natürlich, und das weißt du, das kennst du, das ist eigentlich kein Interview, in dem du nicht da einmal durch musst, diese Ultra-Geschichte. Trotzdem wäre es, fände ich schön, wenn du das mal erklärst, denn natürlich habe ich erst mal gedacht, Ultras sind die so drauf wie Hooligans, also wo ist da die Grenze, wo zieht man die Grenze, wer zieht die Grenze und halten sich da alle dran?
Es ist natürlich sehr öffentlich geprägt, das Wort Ultra, und es ist in der Öffentlichkeit sehr negativ besetzt, weil die Berichterstattung oftmals nicht differenziert, was ist Hooliganismus, was ist Ultra, was ist Fandasein, was ist Kategorie A, B, C, wie es die Sicherheitsbehörden kategorisieren, sondern es wird immer relativ viel pauschalisiert in einen Topf geworfen, und Ultra ist letztendlich eine Definition, darüber hinaus. Also mehr machen als das Normale. Und ich finde, Ultra ist jetzt nicht per se derjenige, der für sich meint, Ultra zu sein, sondern das sind so viele mehr. Wenn du jetzt seit so vielen Jahren diesen Podcast hast, kannst du auch ein Podcast-Ultra sein, weil du mehr machst als anderen.
Ich bin ein Podcast-Ultra, echt.
Und dieses Ultra bedeutet letztendlich Aufopferung, Loyalität und die Bereitschaft auch, jetzt in der Startup-Welt würde man sagen, die letzte Meile gehen. Diesen letzten Meter machen, diese 5% mehr geben.
Was heißt Aufopferung?
Eine Aufopferung heißt schon, sich für diesen Verein, für die Gemeinschaft sich aufzuopfern, indem man das Wertvollste gibt, was man hat, nämlich seine Zeit. Und seine Emotion und sein Engagement im Sinne von, wenn wir Choreografien gemalt haben, dann waren wir der Jugendclub-Ersatz. Wenn wir gemerkt haben, bei den Gesprächen einer Choreografiestunde, der Junge hat Probleme in der Schule oder in der Ausbildung, dann haben wir ihm geholfen. Wenn wir gehört haben, der hat Probleme, die Bewerbung zu schreiben, dann konnten wir auch da sagen, okay, komm, wir helfen dir. Also wir waren über die Choreografie-Ausarbeitung sehr nah dran an den Jungs und an unseren Freunden und konnten somit den Ersatz für die fehlende pädagogische Entwicklung oftmals geben. Und das ist dann halt auch Ultra, weil Ultra schon auch ganz viel soziale Aspekte mit reinbringt. Ein bisschen, das finde ich, hat man dann schon mit den Grünen aus der früheren Zeit, sie sind auch ein bisschen das Korrektiv und der Stachel, der oftmals sagt, auch manchmal zu sehr überspitzt, wie ich heute finde, aber der sagt, an der und der Stelle müsstet ihr genauer hinsehen. Seid ihr euch sicher, was ihr da macht? Sie sagen schonungslos ihre Meinung und das ist dann in einer Demokratie auch ganz klar auszuhalten. Und Ultra ist was ganz Positives, wie ich finde, weil es die Begeisterungsfähigkeit zeigt und das soziale Engagement vereint in der Loyalität zu seinem Verein.
Diese Bedingungslosigkeit, die macht mich immer so ein bisschen nervös, weil ich so denke, ja, du hast auch das Wort Kritik dann noch hinterhergebracht, wo ich dann immer denke, möglicherweise stehen sich diese beiden Begriffe so ein bisschen gegenüber. Einerseits doch auch Kritik üben, andererseits eine bedingungslose Loyalität. Das heißt ja auch, die Augen verschließen vor dem, was möglicherweise schiefläuft. Weil man sagt, es ist aber mein Verein, ich stehe hinter meinem Verein. Das ist ja auch das, was ich zum Beispiel als Bürgerin nicht mag, wenn es heißt, so ein Fraktionszwang. Also dass sich die ganze Fraktion dahinter stellen muss, egal wie einzelne Menschen, ob sie davon überzeugt sind oder nicht. Da fängt ja schon so eine Art von Unglaubwürdigkeit an. Und da fängt ja auch eigentlich schon das an, was man bemängelt bei jeder Art von großer Organisation. Man muss Mehrheiten hinter sich bringen und irgendwann wird dann auch vielleicht mal so ein bisschen, naja, komm, damit wir das dann, ist Ruhe, dann stimmen wir jetzt dafür ab, dann sprechen wir mal nicht dagegen, vielleicht kriegen wir dann in der nächsten Runde einen Vorteil davon. Ne? Da fängt ja, ist ja auch schon so eine leichte Schwelle zur Mauschelei möglicherweise. Kann es sein.
Die würde ich bei der Fanszene oder bei der Ultraszene würde ich das gar nicht so sehen, würde aber da sagen, dass das, was wir vorhin schon mal definiert haben, im Sinne von, wie sehr verändern wir uns immer wieder und in welchen Zyklus verändern wir uns, die wievielte Generation ist da jetzt gerade, also es sind immer wieder unterschiedliche Generationen mit unterschiedlichen Lernkurven, die dann jetzt in der fünften Generation aber ja gar nicht mehr das Verständnis hat, was haben wir als erste Generation, wir als der damalige erste Generation mussten uns ja selber erstmal finden. Wir mussten ja erstmal gucken, wofür stehen wir, was wollen wir, was gibt es da alles und wo grenzen wir uns wie ab und wem gegenüber müssen wir uns aber erstmal beweisen, dass der uns das überhaupt abnimmt, weil so eine Fanszene ja natürlich auch von einer gewissen Hierarchie geprägt ist. Das ist ein spannender Kosmos, der aber natürlich auch das macht es ja so spannend, weil ganz viele unterschiedliche Menschen da zusammenkommen und heute ja auch im Stadion, das Stadion heute noch ein Ort ist, wo weitestgehend politische Themen außen vor sind, dass auch egal ist, ob du geimpft oder nicht geimpft bist, ob du welcher politischen Meinung du hinterherläufst, sondern im Stadion bleibt das erstmal alles draußen sozusagen. Und die Leute sind da wegen dem Verein und wegen dem Spiel.
Die Toten Hosen hast du mitgebracht. Mit Nur zu Besuch. Und dieses Lied steht für verlorene Freunde, möglicherweise auch Menschen, die, also ich weiß, es gab eine Aktion, habt ihr euer Blut typisieren lassen, was natürlich ganz toll ist als also als Gruppe.
Geht genau um Benny. Also Benny ist schon der Auslöser dieser Liedprägung sozusagen, weil mit Benny Bienert wir jemanden verloren haben, für den wir einen wahnsinnig aufopferungsvollen Kampf probiert haben, wo wir es sogar geschafft haben, den genetischen Zwilling zu bekommen, aber vorher ganz viele Unwägbarkeiten.
Der hatte Leukämie, muss man sagen.
Er hatte Leukämie in einem Stadium, was heißt, wir brauchen diesen genetischen Zwilling, wo wir dann ganz viele Typisierungsaktionen organisiert haben in ganz Deutschland, also von den Reinigen in Berlin angefangen, über Dortmund, Karlsruhe, Leverkusen, Straßburg. Also das war schon auch das erste vereinsübergreifende soziale Thema, was von mehreren Fanszenen mitgetragen wurde für diese Typisierung oder diesen genetischen Zwilling. Dann standen wir aber vor dem Problem, dass wir 6.000 Proben hatten und uns die Ärzte und die Verbände gesagt haben, wir brauchen jetzt das Geld, um die auszuwerten. Und damals war das noch 50 Euro, die man zur Typisierung. Und dann haben wir gefragt, wie kann denn das sein? Und wie funktioniert genau dieses System, die DKMS, die letztendlich daraus ein Geschäftsmodell gemacht hat, weil sie wissen, wie sie damit Gelder generieren können. Es gibt aber noch ganz andere Zentralregister-Spendedateien, die ganz anders die Spender damit einimplementieren. Und wir mussten auf einmal die Gelder generieren, um diese 6.000 Proben auszuwerten. Also mussten wir alles dafür tun, um Geld zu sammeln. Und dann haben wir das Geld gesammelt. Und dann haben wir diesen genetischen Zwilling gefunden. Dann gab es diese Transplantation. Und dann ist Benny an einem Krankenhauskeim gestorben. Und wir haben alles getan und ich war jetzt am Wochenende bei Frauke und Andi, die beide ihren 60. Geburtstag haben und ich bin so ein bisschen der Ersatz.
Wer sind die beiden? Wer sind Frauke und Andi?
Die Eltern von Benny. Und da waren wir jetzt am Samstag und da kam es am Samstag auch schon hoch, dass das schon sehr emotional war, weil sie ihren Sohn verloren haben. Ich bin so ein bisschen, ich will nicht sagen, dass ich in die Familie getreten bin, aber ich habe durch den Kampf und durch alles zu tun mit der Gruppe und mit der Fanszene bin ich sehr nah an diese Familie rangekommen. Und sie jetzt an ihrem 60. Geburtstag zu sehen und wie sie beide den gefeiert haben mit den Bildern von damals, war wahnsinnig schön.
Immer wenn ich dich besuch, fühl ich mich grenzenlos. Alles andere ist von hier aus so weit weg. Ich mag die Ruhe hier zwischen all den Bäumen, als ob es den Frieden auf Erden wirklich gibt. Es ist ein schöner Weg, der unauffällig zu dir führt. Ja, ich hab ihn gern, weil er so hell und freundlich wird.
Radio 1, die Hörbar Rust, heute mit Kai Bernstein. Er ist der Präsident von Hertha BSC. Und wie es dazu gekommen ist, dass du dich aufgestellt hast, dazu kommen wir jetzt ein bisschen. Ich möchte nur vorher versuchen, dass wir das, was ich über Herthas Zustand weiß, oder die letzten Jahre mal zusammenzufassen. Und du grätschst mir sofort rein, wenn ich da was falsch mache, ja? Ich habe mir natürlich jetzt nur so die letzten, so 6 Jahre ungefähr, 6, 8 Jahre angeguckt. Wo gehe ich denn da jetzt rein? Oder vielleicht auch 10 Jahre. 2 Aufstiege, 2 Abstiege. Das ist ja schon, da muss man ja auch echt schon Nerven haben. 13 Trainer. Ich glaube 3 allein in den letzten 3 Jahren. Ist das richtig? Mhm. 2019, das ist so ein Name, den kann man auch kennen, wenn man sich nicht für Fußball interessiert, steigt ein Investor ein, Lars Windhorst. Meine Generation kennt den noch als Kohls Wunderjungen. Der hatte ganz dicke Augenbrauen und hat als 16-Jähriger damals ein Unternehmen gegründet. Die gute Nachricht, er hat 374 Millionen Euro, was für eine Summe, 374 Millionen Euro eingebracht als Investor, war der größte Einzelinvestor der Bundesliga bis jetzt, glaube ich. Weiß ich nicht. Vielleicht auch
das
nicht.
Stellt man zumindest immer so dar, aber es ist ja nicht sein privates Geld gewesen, sondern eine Fondsverwaltung. Und letztendlich geht es dann nicht, also natürlich um das Einzelinvest, sondern die Frage ist, welchen Fonds hat er vertreten, welche Gesellschaft hat er vertreten. Aber es war schon ein sehr hohes Investment, was nicht zum Erfolg geführt hat.
So kann man es sagen. Nach 3 Jahren war alles weg. Es geht aber, das Ganze kriegt noch einen neuen Turn. Es gibt zu der Zeit einen Präsidenten, der viele Jahre im Amt ist, Gegenbauer. Den ließ offenbar Windthorsts Firma bespitzeln, um ihn möglicherweise zu stürzen, zu entmachten. Das kam nur deshalb raus, weil in Tel Aviv eine Klage anhängig war, weil er die Honorare, weil diese Firma die Honorare für die Detektei dort nicht bezahlt hat. Diese Klage wurde interessanterweise sofort wieder zurückgezogen, als das Ganze öffentlich wurde. Deswegen habe ich vorhin angedeutet, das ist irgendwie echt eine sehr skurrile Geschichte. Eigentlich kann man da eine schöne Serie draus machen. Diese israelische Detektei namens Shibumi stellte einiges an. Da denkt man sofort dann an russische Trolle, um im Internet und wo nicht noch alles auf ganz unterschiedliche Art und Weise, also diesen Gegenbauer zu bespitzeln und schlecht zu reden. Es gab horrende Honorarvorstellungen, ich glaube 1,5 Millionen und dann nochmal 4 Millionen für eine Erfolgsprämie. Also es war irre, alles irre, irre hoch. Als das rauskam, hat Hertha wiederum eine Detektei beauftragt, um herauszufinden, ob das alles, was es damit auf sich hat. Ist das soweit noch richtig?
Das ist soweit richtig. Wir haben aber keine Detektei beauftragt, sondern wir haben eine Anwaltskanzlei beauftragt, die Glaubwürdigkeit und die Echtheit dieser Akte aus Israel zu bewerten und um für uns zu sagen, welche Rechten und Pflichten ergeben sich daraus.
Okay, und Windthorst hat das ja alles abgestritten. Es sollte eine gemeinsame Erklärung geben. Du hast dich geweigert. Du wolltest da nicht mit ihm offenbar vor die Presse treten und eine gemeinsame Erklärung abgeben, was dann dazu führte, dass Windthorst bei Facebook bekannt gab, dass er, also jetzt mit meinen Worten, dass es keine vertrauensvolle Basis mehr gäbe. So nach dem Motto, wenn Hertha mir nicht glaubt, dann ist das, wie sollen wir denn dann eine Zukunft haben? Und anbot, seine Anteile, seine 64% an dem, so, das ist aber nicht an dem Verein, sondern an der Lizenzspieler, was ist das?
Es sind die Mehrheitsanteile der ausgelagerten Kapitalgesellschaft, wo die Lizenzmannschaft drin ist.
Ja. Ich hätte es nicht schöner sagen können. Es ist auch, wenn Sie, also ich bin sowieso irgendwo selbst ausgestiegen in meinem eigenen Gedanken, aber da sind wir in etwa jetzt. Das heißt, Investor, Schulden, ein ungeliebter Präsident, der auch schon ziemlich lange da verharrt, der fast 3 Abstiege miterlebt hat in seiner Zeit oder zumindest nicht verhindern konnte. Der letzte Abstieg wurde durch so ein Relegationsspiel mit dem HSV letztes Jahr gerade noch so ebenso. In einer ähnlichen Situation scheint sich der Verein jetzt auch gerade zu befinden, aber so. Du siehst ein Fernsehinterview mit jenem Investor, der eben gerade sagt, Gegenbauer muss gehen und sagst dir, also das ist so eine Pattsituation, so geht's nicht weiter. Ich muss meine Hertha retten. Ist das in etwa der Moment, in dem du dein Cape übergezogen hast?
Ja, das war zumindest der Anfang des Prozesses, des Gedanken, kann das funktionieren? Könnte das meinem Verein helfen? Vorhin schon mal gesagt, dass dazu sozusagen die Jahre des Misserfolges, die Jahre des Scheiterns, die Jahre des Größenwahns, die Jahre der Fehler dazu geführt haben, dass der Berliner, die Hertha-Fans zunehmend eine Egalhaltung gegenüber ihren Vereinen bekommen haben. Und das war für mich das Schlimmste, neben dem, dass ich dachte, okay, wenn der liebe Investor jetzt sozusagen den Krieg vom Zaun bricht und den Mitgliedern sagt, Pest oder Cholera, das eine oder das andere, dann war für mich klar, dass es durchaus zielführend ist, da eine dritte Möglichkeit zu offenbaren. Sagen, wenn ihr das eine nicht wollt, guckt mal, hier wäre eine Möglichkeit. Und dann habe ich gesagt, okay, wie könnte man das denn machen? Natürlich kennen mich die Leute aus meiner Zeit aus der Kurve, aber mir ging es ja eher darum zu sagen, okay, lasst uns doch erstmal gucken, bevor man da überhaupt antritt, können wir nicht eine Vision ausarbeiten, wo wir sagen, so stellen wir uns diesen Verein vor, so stellen wir uns Fußball vor, so das ist die Wunschwelt, in der wir wirken wollen, und haben unter wiehertana.de eine Vision erarbeitet, wo man sagen kann, guck mal, für diese Vision von Verein, von Fußball würde ich stehen.
Jetzt muss ich da ganz kurz reingrätschen, weil uns fehlen ein paar Jahre dazwischen, die ich jetzt im Schnelldurchlauf noch ergänzen möchte. Du hast möglicherweise, das weiß ich nicht, das wollte ich dich fragen, durch die Aufmerksamkeit dieser Bluttypisierung, bist du da in Kontakt mit Radiosendern gekommen?
Ah ja, okay. Das war die Brücke dann zum Radio.
Verstehe, da hast du bei Radio Energy erst ein Volontariat gemacht oder ein
Volontariat und dann Eventmanagement für Berlin, Eventmanagement national, und habe sozusagen alle Großveranstaltungen von Energy in the Park in Berlin, München, die Music Tour in Hamburg, Nürnberg national produziert und umgesetzt. Und das war dann aus der Welt kommend, du hast Elektroinstallateur gelernt, hast Industriemechaniker gelernt.
Stimmt, du hast drei Lehren angefangen und zwei beendet.
Genau.
Wow.
Und bist sozusagen eher aus dem Handwerk kommen, wobei dann auch durch den Fußball ein sehr komplizierter Handgelenksbruch die Ärzte da sagen lassen hat, geh mal lieber weg vom Handwerk, deine Hand hält das nicht durch. Also such dir mal lieber einen Schreibtischjob, was für mich eher so die Hölle war, von wegen. Es war für mich nicht vorstellbar, den ganzen Tag am Schreibtisch zu sitzen und da irgendwie zu arbeiten, sondern ich wollte halt bauen, erschaffen, machen, abends merken, dass man körperlich gearbeitet hat. Und das war in beiden Ausbildungsberufen toll, und durch die Typisierungsaktion dann zu Energy natürlich weitergearbeitet, aber in einer anderen Welt, in einer Radio hatte damals noch so eine Faszination Radio hat jetzt immer noch die Faszination. Radio als Medium der Faszination hin, der Spirit der Leute. Also ich versuche es jetzt eher auf das Team, wenn man in einem Sender arbeitet. Zu der Zeit
war das.
War das ja noch Goldgräberstimmung im Radio, und das war noch was Tolles, und die Einschaltquoten und die Verlagshäuser haben das noch nicht so runtergebrochen und so weiter. Und Radio war noch toll mit den Menschen, und das hat mich begeistert und hat mich dann aber auch ein Stück weit raus aus dieser Fußballwelt gezogen und gesagt, nutz deine Energie, dein Know-how auch um dein Leben richtig zu sortieren.
Hast du gemacht, hast eben diese Eventagentur gegründet, hast dich selbstständig gemacht, bist weiter zu Hertha gegangen, warst weiter Hertha-Fan und hast dann eben gesagt, im letzten Jahr, in dieser Situation, da sind wir jetzt, okay, ich will zumindest meinen Namen da in den Hut werfen. Dazu muss man wissen, dass wenn ich mir so durchlese, was das für ein Gemenge und Gefüge vorher gewesen sein muss, und dann auch sehe, wer sich da auch zur Wahl gestellt hat. Frank Steffel.
Kennedy von der Spree.
Ja, der Kennedy von der Spree.
Liebe Grüße.
Ich war, ja, ganz, Grüße gehen raus heißt das heutzutage.
Shoutout
an Herrn Steffel. Das ist ja jetzt nicht die Meinung des RWBs, das ist ja meine ganz persönliche Meinung. Da habe ich schon, also er ist ja schon Rannickendorfer Füchse, Handball und so, ne? Aber das, wenn man sich so ein bisschen durchliest, was für Seilschaften dort dann auch schon wieder, ne, wer sich da mit wem und Klüngel und wir unterstützen und dann stellen wir uns nicht zur Wahl, wenn der und so, und dass du dann da so zwischengesprungen bist und sich dann letztendlich diese Wahl zwischen euch beiden entschieden hat. Und du hattest zwar einen ordentlichen Vorsprung, das war jetzt nicht ganz knapp, aber es ist auch nicht so, dass man sagen kann, okay, da haben ja fast alle für dich gestimmt, sondern man sieht schon, da sind zwei große Lager. Und so sehr du die Leute enttäuschen kannst, die für dich gewählt haben, kannst du auch die natürlich für dich einnehmen, die dich nicht gewählt haben. Und das ist die Situation, in der du jetzt bist, über die wir gleich noch mehr sprechen nach der nächsten Musik. Simon & Garfunkel, The Sound of Silence. Warum dieses Lied?
Dieses Lied, weil es mein Lieblingslied in der Sommerzeit von Energy in the Park war. Und Energy in the Park, Radiofestival, Privatradiosender am Strand Bad Wannsee. Und ich relativ langen Anfahrtsweg hatte und dieses Lied mich in der Produktionszeit wahnsinnig begleitet hat, mir aber immer wieder eine positive Stimmung ein. Du kommst eigentlich wieder hoch, musst wieder motiviert sein. Und das war motivationsfördernd in der Stimmungslage.
Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence.
Kai Bernstein, der Präsident von Hertha BSC, ist heute hier zu Gast. Eine Woche vor der Wahl hast du einen Workshop organisiert. Was für einen Verein wollen wir sein? Das ist auch vielleicht das, was du gerade angesprochen hast. Und was auch sehr sinnvoll ist natürlich, dass man von den Leuten erstmal hört, was vermisst ihr? Wo wollt ihr wieder hin? Ist ja eigentlich basisdemokratisch und dann aber vielleicht doch nicht. Weil wenn jahrelang da keine große Bewegung und keine Flexibilität war, dann verlernen das die Leute vielleicht. Und vielleicht werden auch ihre Sehnsüchte kleiner. Vielleicht gibt man sich dann auch mit irgendwas zufrieden, was gar nicht so schön ist. Und dann kommst du und kickst da rein, wirst auch gewählt. 54% haben dich gewählt. Du hast dann gesagt, unsere alte Dame, Hertha, liegt auf der Intensivstation. Wir können sie von innen heilen. Das geht nur zusammen. Jeder von euch kann mithelfen, damit wir unsere blau-weiße Seele zurückgewinnen. Danke. Und dann hast du deine Ziele vorgestellt. Nicht erst dann, sondern auch, es gab es ja auch schon vorher. Und an denen wirst du dich jetzt messen lassen müssen. Wie lief es denn bisher?
Also, wir sind in einem Prozess und es ist ein Transformationsprozess. Und ich habe damals auch gesagt, damals, um Gottes Willen, das ist ja keine 9 oder 10 Monate her, ich habe gesagt, es wird ein Marathon und kein Sprint. Wir werden Geduld brauchen und das Problem im Fußball, das ist etwas sehr Fußballspezifisches, wenn wir heute eine Entscheidung treffen und eine Maßnahme umsetzen, dann ist die so richtig spürbar, sowohl wirtschaftlich als auch im Ergebnis, erst in einem Jahr später. Also die Nachhaltzeit ist so exorbitant hoch, sodass wir uns mitten in dieser Transformation des Vereins befinden, dass wir auch da in dem Maßnahmenkatalog, ich habe zumindest die 10 Punkte vorgestellt, was ist jetzt am dringendsten zu tun. Die 10 Punkte waren nach 6 Wochen abgearbeitet und dann kamen die nächsten 10 Punkte dazu. Und dann ist man sozusagen aus dem, ich lerne diesen Verein kennen, ich lerne die Gremienarbeit kennen, ich lerne die Mitarbeiter kennen, hin zu, du bist im Aufbau des Vertrauens mit dem Investor, was dann aber sofort wieder über Bord fällt, weil er seine Rechnung in Israel nicht bezahlt hat. Also hatten wir dann das nächste Konfliktfeuer oder die Feuertaufe kurz vorm 100-tägigen Amtsjubiläum oder vor den ersten 100 Tagen. Dann hatte man da wieder ein Riesenproblem zu lösen.
Wie schnell kam er denn? Er hat ja auch, wenn ich das richtig verstanden habe, den neuen Investor mehr oder weniger akquiriert. 777 ist ein, wie heißt das? Was ist das? Sind das Heuschrecken?
Ich würde sagen, es ist keine Heuschrecke. Eine Heuschrecke ist einer der, also KKR hätte man früher oder kann man als Heuschrecke bezeichnen. Die gehen da rein und die gehen da raus. 777 mit dem Konstrukt, was sie geschaffen haben und mit der Football Factory oder mit dem Kompetenzzentrum im Hintergrund versteht sich eher sozusagen als Bündnispartner der Expertise. Hier haben wir ganz viel Fachkompetenz, bedient euch dran und werdet besser. Von daher würde ich nicht sagen, dass 777 eine Heuschrecke ist, sondern 777 ist sozusagen ein Investor, der Multi-Club-Ownership, der sozusagen ein Verbundsystem fährt, wo er sagt, wir haben in mehreren Vereinen eine Investition und wollen damit erfolgreich sein oder das Risiko des Scheiterns auf mehrere Vereine zu kompensieren. Aber es ist letztendlich, wir haben vor uns von diesen zwei Welten gesprochen. Mittlerweile ist diese Finanzwelt auf den Fußball aufmerksam geworden, dass man mit dem Fußball relativ viel Geld verdienen kann und also
mittlerweile
steht da ein relativ großes Interesse.
Ist, glaube ich, schon ein bisschen, also würde ich jetzt sagen, ist schon ein bisschen länger so, ne, natürlich. Und das ist ja auch das, was viele Fans eben entfremdet oder verwundet oder sauer macht auch. Die Frage ist, welche Alternative hätte Hertha gehabt? Denn diese 374 Millionen müssen zurückgezahlt werden und es gibt Verbindlichkeiten, glaube ich. Also Hertha geht schon
Naja, nicht ganz, weil, nein. Also man muss kurz sagen, also Lars Windhorst hat natürlich den Schach zugemacht von wegen Hertha, ihr könnt meine Anteile zurückkaufen zu dem Preis, den ich sie gekauft habe. Der Wert natürlich ein völlig anderer und wir hätten gar nicht das Geld gehabt. Also haben wir gesagt, Lars Windhorst, wir sind kein adäquater Partner, deine Anteile zurückzukaufen. Also ist Lars Windhorst losgegangen, hat gesagt, okay, hier habe ich Anteile, wem kann ich die denn verkaufen? Und da ist er dann, und das Netzwerk hat er einfach weltweit in der Finanzbranche, 777 Partners, mit die beiden sich einig geworden, im Sinne von, die beiden haben ja nur die Anteile erstmal gegenseitig veräußert. Und 777 hat dann gesagt, okay, wir kaufen die Anteile von Lars und wollen mit euch sozusagen in die Zukunft investieren und haben dann im Einstieg weitere 100 Millionen zur wirtschaftlichen Konsolidierung bereitgestellt, die aber nur dazu dienen, die Fehler der Vergangenheit zu beheben, um den wirtschaftlichen Konsolidierungskurs so weiterzufahren, dass wir, wenn wir unsere Arbeit gut machen, und diesen Marathon durchhalten, in der Saison 25/26 wirtschaftlich konsolidiert sind. Aber der Größenwahn und all das, was im Jahr 2019 dazu geführt hat, da ist der Zug auf eine Mauer zugefahren. Und den haben wir jetzt übernommen.
Ja, so ähnlich wurde es mir auch. Der eine sagte, genau, es ist ein Scherbenhaufen. Wieso macht er das? Warum macht er das? Er hat eine Agentur. Er hat eine nette kleine Familie. Warum macht er das?
Weil seinem Verein und die Menschen ihm wichtig sind, weil die Menschen noch mal viel mehr es verdienen, dass dieser Verein wieder der wird, der mal war oder sich neu erfindet, aber viel mehr für diese Menschen, die ihn lieben, da ist. Dass diese Hoffnung gebende, dieses kraftgebende Element, das sind die Menschen, für die wir das machen. Und genau für die mache ich es auch, weil dieser Verein so viel Kraft hat, positive Dinge in den Menschen zu bewegen. Und deswegen mache ich das.
Es gibt ja eine große Anzahl an Sachen und Initiativen und Ideen, die ihr habt und die du hast. Und dann gibt es diese Vorlaufzeit, von der du gesprochen hast. Sachen müssen geprüft werden, müssen auf die Bahn gebracht werden, brauchen ihre Zeit eben. Andererseits gibt es ja kaum eine Sache, die eigentlich schneller entschieden wird oder sich verändert als der Fußball. Also dann 3 Spiele in Folge verloren, der Trainer wird gefeuert. Also das ist ja eigentlich das Gegenteil von langfristig, das ist extrem kurzfristig. Wie können denn diese 2 einander widersprechenden Geschwindigkeiten eigentlich, dass du auf der einen Seite natürlich langfristig planen willst, du willst auf Erfolge setzen, du willst versuchen, dem Verein eine Haltung zu geben. Das könnte dazu führen, dass eine neue Art von Investition kommt, weil Leute die Glaubwürdigkeit honorieren und sich gerne mit Hertha identifizieren und mehr Karten verkauft werden und so weiter. Andererseits ist da diese Kurzlebigkeit, dass man möglicherweise um den Klassenerhalt bangen muss, dass man möglicherweise um den Lizenzerhalt bangen muss. Also wie kann man das denn unter einen Hut bringen?
Indem man das pragmatisch sortiert, indem man sagt, wir haben eigentlich ein Gerüst an Entscheidungen, die jedes Jahr wiederkommen. Das finde ich ja so absurd. Das ist der Fußballzirkus an sich, ist ein wiederkehrendes Hamsterrad, was jedes Jahr aufs Neue losgeht.
Ist das gut oder ist das schlecht?
Für die Struktur und für die Organisation, in der man arbeitet, ist es eigentlich gut, wenn man sich perfekt darauf vorbereiten kann, weil man ganz genau weiß, wann passiert welcher Prozess und mit welcher Maßnahme muss ich eigentlich überprüfen, will ich da besser werden, bin ich da gut, will ich da eigentlich mehr investieren oder reicht mir dieser Status quo? Sprich, und die Herausforderung ist, glaube ich, der strukturgebende Blick auf deine Meilensteine im Jahr mit dem Handling des Tagesgeschäftes.
Ist so ein Meilenstein jetzt gerade?
Meilenstein jetzt gerade ist natürlich die Debatte und die Diskussion, wie machen wir die Dauerkarten und die Preise für die nächste Saison, für die erste Liga, für die zweite Liga, unter welchen Gesichtspunkten, unter welcher Kommunikation, was haben wir für ein Ziel und was gliedert sich danach für eine Maßnahme. Sprich, wenn wir irgendwas verändern würden, wäre doch klar, wir müssten erstmal mit den Fans reden, wir müssten mit den Mitgliedern reden, wir müssten das vorstellen. Und dann ist man wieder bei dieser Verein, ist dann doch ein Stück weit auch eine Behörde, weil man natürlich ganz viele Stakeholder involviert und abholt und mitnimmt und so sagt, okay, wenn wir das und das erreichen wollen, müssen wir das und das machen. Dann dauert es aber ganz schön lange, wenn man es richtig machen will.
Politikerinnen und Politiker lenken dann gerne ab, spielen über Bande und schießen so ein großes Wort raus. Das Stadion beispielsweise. Mhm. Das ist ja auch ein großes Thema. Mhm. Da kann man sich jetzt drauf konzentrieren und ganz viele Ideen reinstecken und gucken, ist das der richtige Zeitpunkt? Gibt es da irgendeine Art von Finanzierung? Hört man auf die, die sagen, na, wenn ihr das erstmal habt, das hat eine Sogwirkung, dann können da ganz tolle Sachen stattfinden, dann kommt wieder mehr Geld rein. Oder hört man auf diejenigen, die sagen, hey, nun mal langsam, wir haben ja eine Möglichkeit. Man kann auch mit dem Olympiastadion unter gewissen Voraussetzungen, man kann das ein bisschen kleiner machen, ist jetzt vielleicht nicht der beste Zeitpunkt, es fehlen Baustoffe, es fehlen Handwerker, was weiß ich. Wie werdet ihr euch da entscheiden? Wie kann man sich da bewegen als Verein?
Na, erstmal muss man dann vielleicht nochmal einordnen. Natürlich denken wir in Art zwei Krisenstäben. Der Krisenstab 1 im Hier und Jetzt, der diesen Scherbenhaufen und das all kaputtgegangene Vertrauen wieder zusammenkittet und wieder repariert. Und gleichzeitig haben wir aber auch die Herausforderung, uns aus diesem Prozess rauszunehmen und eigentlich schon 2-3 Jahre vorauszuschauen, um zu sagen, eben Stadion, eben Nachhaltigkeit, Frauenfußball. Also wir treffen jetzt Entscheidungen, die so weitreichend sozusagen sind für Hertha BSC und seine Zukunft, die wir jetzt aber antizipieren müssen, richtig bewerten müssen und klug entscheiden müssen. Und Stadion ist genauso ein wichtiges Thema, das wir brauchen. Wir haben leider noch kein Baurecht und wir haben noch keine Planungssicherheit. Wir sind jetzt mit dem Koalitionsvertrag und mit der politischen Willensbildung erstmal auf einem Weg, so weit waren wir noch nie, das muss man auch sagen.
Dass es so unterstützt wird von der Politik.
Dass es so unterstützt wird. Und wir haben ganz viele Fehler in der Vergangenheit gemacht, dass wir ganz oft den zweiten Schritt vom ersten Schritt gemacht haben, weil wir dachten, wir sind von oben herab, sondern nein, wir müssen viel mehr Leute abholen, mitnehmen und auf unseren Weg von der Maßnahme begeistern. Und beim Stadion ist es so, dass wir das für wahnsinnig wichtig für unsere Zukunft erachten, sagen, wir brauchen ein eigenes Stadion. Wir sind Mieter im Olympiastadion. Wir kacheln jeden Spieltag alles rein, alles wieder raus, zahlen immensen Preis an Miete. Wir sagen, das Land Berlin kann uns das Olympiastadion auch schenken, können wir komplett neu reden. Wird das Land Berlin ja aber nicht machen. Aber natürlich ist es dann auch unter dem Nachhaltigkeitsaspekt mit eventuell Geothermie, auch dann vielleicht noch für mehrere Anwohner in Charlottenburg vielleicht was Gutes zu tun, vielleicht mit PV. Also wir wollen das schon.
Was ist ein PV?
Photovoltaik. Photovoltaik, Geothermie. Also schon auch zumindest in die, wenn wir da jetzt ein Stadion bauen, müssen wir uns natürlich Gedanken machen, wie wird das genutzt, wie wird das betrieben, wie wird das bespielt. Wie wird das bespielt, wenn kein Fußball ist? Also geht da eine Schule rein? Haben wir dann eine Messe? Oder so ein Stadion steht ja auch oftmals leer. Also müssen wir uns gucken, wie wir das sinnvoll gestalten. Dafür müssen wir aber 8 Jahre vorausreisen, weil wir sagen, okay, wenn das jetzt alles gut läuft, ist es 2030 und wir haben das Stadion eröffnet. In 2030 haben wir aber eine ganz andere Veränderung. Also ist es ganz schwer, das wieder zu antizipieren. Was ist dann das Wichtige? Und deshalb macht es auch das Herausforderung, in diesen beiden Krisenstäben, in hier und jetzt, die Transformation zu vollziehen, aber gleichzeitig die Weichen für die Zukunft so zu stellen, dass wir da uns nicht die Karten legen und sagen, um Gottes Willen.
Okay, also leider sind sehr viele Fragen offen geblieben. Das liegt nicht an dir, das liegt an diesem Riesenthema und daran, dass ich mich da wahrscheinlich auch immer erst rantasten muss und möglicherweise auch andere Fragen stelle als jemand, der sich mit der Materie schon sehr gut auskennt.
Du hast
das gut gemacht. Muss man sich fragen, habe ich dann was falsch gemacht, wenn ich zu sehr gelobt werde am Ende eines solchen Gespräches? Nein, vielen Dank, dass du das sagst. Wir sollten nicht rausgehen, ohne eben, das Wort Frau ist gefallen, Frauenfußball. Es ist, die Meldung ist noch ganz frisch. Gerade erst von der Mitgliederversammlung, weiß ich nicht, entschieden, verabschiedet worden.
Also es war der Wunsch der Mitgliederversammlung, dass wir Frauenfußball umsetzen bei Hertha BSC. Dann kam Hertha 03 Zehlendorf auf uns zu und jetzt haben wir den Kooperationsvertrag geschlossen und werden im Sommer Damen, Jungen, junge Frauen und Mädchen in Hertha-Trikots sehen. Ist doch toll.
Das ist toll. Die zeigen euch, was eine Hake ist, Leute.
Total. Wir brauchen mehr Frauen.
Ja, wir brauchen mehr Frauen. Gut, in diesem Sinne, mit der Bitte um Verständnis, dass wir bestimmte Themen ausgeklammert haben, sind wir uns auch einig, wir wollten Mannschaft, Trainer, so diese ganz aktuellen Sachen, dass wir das jetzt hier nicht genannt haben. Du hast gerade gesagt, dir fehlt es nicht,
Nee, ich finde es auch enorm. Also A, ist es nicht meine Verantwortung. Es ist B, sozusagen gar nicht mein Bereich, wo ich eine Expertise habe, sondern ich bin der Präsident, ich bin für Kommunikation, Führung, Präsidium und für das Sportliche gibt es einen Sportdirektor, es gibt einen Trainer, es gibt eine Mannschaft. Aber das ist nicht mein Verantwortungsbereich.
So, und damit haben wir es schön auf den Punkt gebracht. Ein Song ist noch übrig geblieben, lieber Kai. Muss deine Tochter dich...
Nein. Aber meine Frau meinte, ob wir denn zur Hochzeit Materie hat, ein El Presidente-Lied. Mhm. Ob sie das spielen. Ich sag, nee, weil für mich, also mir geht ja sowieso schon dieser Kai wahnsinnig viel verloren, weil es eigentlich bloß noch diesen Präsidenten gibt und gar nicht mehr diesen Menschen. Und das macht's halt so schade, von daher.
Oh komm, der Mensch Kai mit Y ist hier aber ganz schön gewürdigt worden. Total. In dieser Sendung. Und mich wundert eher, dass deine Frau fragt, ob ihr Materia spielen dürft bei der Hochzeit. Ich hätte jetzt gedacht, dass sie fragt, ob sie dann die Frau Präsidentin ist. Das ist ja.
Sie ist die First Lady.
Sie ist die First Lady. Und wann heiratet ihr?
Am 1.9.
Warum genau denn am 1. September? Wisst ihr schon warum?
Weil es möglicherweise ein Spiel, ein Wochenende ist, wo kein Heimspiel ist, weil dann wieder E-Stuff ist. Und also muss man natürlich schon so weit vorausschauen, dass man nicht ein Heimspielwochenende trifft, wo man womöglich, sondern da ein bisschen. Aber jetzt haben wir es auf den Freitag gelegt und 1.9. und werden dann standesamtlich heiraten. Und 24 dann nochmal frei und mit einer großen Feier.
Okay, so geht langfristige Planung.
Ja.
Das ist vorausschauend. Sehr gut. Wir beenden dieses Gespräch mit Johnny Cash, dem Folsom Prison Blues. Und du hast noch 20 Sekunden, um zu sagen, warum.
Danke, Fabian von Wachsmann. Mentor, Freund und prägende Person. Nicht nur musikalisch Johnny Cash, sondern auch für mich und mein Leben.
Vielen Dank dir und euch allen und Ihnen allen. Einen schönen restlichen Sonntag, ein schönes Osterfest oder wenn Sie dieses Gespräch hier als Podcast hören, vielleicht ist auch schon Sommer oder Herbst oder schon wieder Winter, ich weiß es nicht. Noch einen schönen Tag. Tschüss.
Dankeschön. Hello, I'm Johnny Cash. I hear the train a-coming, it's rolling around a bend. And I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison and time keeps dragging on. But that train keeps rolling on down to San Antonio.
Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.